So klingt es, wenn im Serverraum des Forschungszentrums der Hochschule Campus Wien die geballte KI-Rechenpower hochfährt. Aber nicht immer ist so viel Energie nötig. Die Studierenden lernen hier, auch passgenaue Anwendungen für Edge AI zu gestalten. Wie künstliche Intelligenz mit geringem Energieverbrauch und datensparsam auf eingleisigen Nebenbahnen, in den Karawanken oder einer kleinen Gemeinde in Unterkärnten gute Dienste leistet, erfahrt ihr gleich.
Wir haben eine Kooperation mit einer Kärntner Gemeinde, einer sehr kleinen Kärntner Gemeinde, die allerdings sehr innovativ ist, wo wir direkt Zugriff auf Daten vor Ort haben, auf der Sensorik, die dort verteilt und ausgebaut ist. Und damit lassen wir Studierende neue Ansätze erproben.
Dies ist eine entgeltliche Information der Hochschule Campus Wien. Die redaktionelle Letztverantwortung liegt bei Upper Science. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich bin Astrid Kufner und begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Zu Gast ist Heimo Hirner von der Hochschule Campus Wien. Er leitet das Forschungszentrum AI, Software und IT Security. Zudem betreut und unterrichtet er Studierende in Computer Science, Digital Communication, Software Design und Engineering. Er erzählt uns jetzt, wie sich eine genügsame künstliche Intelligenz für den Feldeinsatz, die Edge AI, in der Verwaltung, für die Bevölkerung, auf Nebenbahnen und bei der Freiwilligen Feuerwehr nützlich macht.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Sie beschäftigen sich mit Edge AI. Edge bedeutet übersetzt Rand, Schwelle oder Kante. Ist es korrekt zu sagen, dass Edge AI die KI für den Feldeinsatz ist, die mit wenig Energie, wenig Rechenpower und Daten auskommt?
Was wir jetzt kennen, was den großen Hype ausgelöst hat, sind die großen Sprachmodelle, Large Language Models, die zentral laufen, die extrem ressourcenintensiv sind, die riesig sind mit Milliarden von Parametern, die extrem leistungsfähig sind. Dafür brauche ich Rechenzentren. Was wir auf der anderen Seite haben, das kennen wir alle, sind die Sprachassistentinnen auf unseren Smartphones und Ähnlichen. Das sind Edge-Devices. Das heißt, die laufen nicht zentral in einer Cloud, sondern die tragen wir mit uns herum. Und nicht nur solche doch sehr leistungsfähigen Rechnersysteme wie unsere Smartphones. Wir haben auch verteilte Systeme, die wesentlich weniger Rechenleistung und auch Energieverbrauch haben können, dürfen. Dort kommt so eine Edge AI zum Einsatz. Edge AI reduziert uns den Energieverbrauch. Edge AI reduziert uns die Menge an Daten, die wir transferieren müssen. Klassische Cloud-Anwendung. Alles, was ich sage, was eine Sprachassistentin ist oder Text, den ich eingebe, geht an die Cloud, geht in ein Datenzentrum und wird dort verarbeitet. Und die Daten, die Lösungen werden wieder zurückgeschickt. In der Edge AI werden diese Daten lokal vor Ort verarbeitet. Wenn ich kommuniziere, dann nur, wenn es Abweichungen zu erwarteten Ergebnissen oder Ähnlichem gibt oder wenn es zusätzliches Lernen gibt oder wenn ich von der Zentrale Meldung kriege, ich soll mich anders verhalten, dann werden diese Daten ausgetauscht. Das heißt, ich kriege zusätzlich zu der Energieschonung, kriege ich auch Datensicherheit dazu.
Kompakt, verteilt und sparsam ist sie also, die Edge AI. Sie wird aktiv, wenn es etwas zu melden gibt, wenn eine Abweichung auftritt und sie speichert keine sensiblen Daten. Heimo Hirner nimmt uns mit zu einem ersten Anwendungsfall im Bereich Mobilität. Stellt euch vor, ihr steht an einer Haltestelle in einem idyllischen Seitental in der Steiermark. Die Station und die Schienen sind noch vorhanden, aber die Nebenstrecke ist mit Zügen im dichten Intervall nicht mehr rentabel zu betreiben. Wie könnte diese Infrastruktur dennoch erhalten und für Menschen ohne Auto nützlich bleiben?
Wir arbeiten an kleinen, autonomen, On-Demand-People-Movern. Das heißt, das sind kleine Schienenfahrzeuge, die auf App-Ruf oder wie auch immer dann zur jeweiligen Station kommen und das Ganze autonom. Gibt es mehrere Dinge, die beachtet werden müssen. A, ich kann dort nicht groß anfangen, diese Schienenstrecke neu auszubauen. Wird zu viel kosten, dann kann ich gleich den normalen Betrieb dort laufen lassen. Das heißt, ich brauche Logistik, wie mit möglichst wenig Umbauten mehrere dieser People Mover fahren können. Dafür haben wir gemeinsam mit der ÖBB einen Simulator auch gebaut, der dies in großer Zahl durchrechnet, um so einen Betrieb zu machen und um diese Algorithmen auch zu optimieren. Auf der anderen Seite müssen diese Fahrzeuge dann nicht automatisiert, sondern autonom unterwegs sein, weil ich werde kein Funk- oder anderes Kommunikationsnetzwerk und Überwachung ausbauen, ist einfach viel zu kostenintensiv. Das heißt, ich muss alles im Fahrzeug haben und dieses Fahrzeug muss bemerken, läuft da gerade ein Reh über die Straße, ist bei dieser Kreuzung etwas, ist ein Baum über den Schienen oder ähnliches und darauf reagieren. Da gibt es einige Herausforderungen und die gerade die Wahrnehmung der Umgebung, wissen wir, das ist mit AI extrem effizient machbar. Das lässt sich mit künstlichen Algorithmen nicht bewerkstelligen. Aber wir müssen natürlich auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Systeme gewährleisten und da hakt es. Und gerade im Schienenbereich, im öffentlichen Verkehrssystem ist die Anwendung derzeit von künstlicher Intelligenz strikt untersagt.
Da wird noch Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Weiter fortgeschritten ist die Anwendung in Neuhaus, Suha, einer kleinen Kärntner Gemeinde nahe der slowenischen Grenze. Sie gehört auch zum Einsatzgebiet von Heimo Hirners Studierenden. Edge KI kommt hier bei der Überwachung des Wassernetzes zum Einsatz. Im Gebirge verteilt sollen dezentrale Sensoren zudem im Katastrophenfall rechtzeitig warnen. Edge AI in den Karawanken und im Dorf? Wie geht das? Und was hat das alles mit dem Schlagwort IoT, Internet of Things, zu tun?
Die Gemeinde Neuhaus-Suha, die Sie erwähnen, ist eine sehr, muss man sagen, sehr innovative Gemeinde, ist auch bei allen Digitalisierungsprojekten oder Workshops etc., was den Gemeindeverbund betrifft, immer wieder als Aushängeschild da, hat sich vor ein paar Jahren entschlossen, von den klassischen Wasserzählern auf Smart Meter, auf Smart Water Meter umzustellen. Das heißt, sie haben ein eigenes Netzwerk aufgebaut und ein LoRaWAN-Netzwerk, ein IoT-Netzwerk und die Zähler werden fern ausgelesen. Daraus hat sich dann natürlich die Frage eben, super, ihr habt jetzt Zählerdaten, die nutzt ihr einmal im Jahr fürs Auslesen, damit können wir doch mehr machen. Und damit hat angefangen die Idee, dass wir das Netz nämlich auf mögliche Leckagen etc. überwachen. Es ist erstaunlich, was ich im Laufe dieser Projekte gelernt habe, wie wenig wir über unsere Wassernetze wissen. Das wissen wir in großen Städten, da sind wir gut überwacht. Aber in den Gemeinden sind diese Wasserleitungen oft Jahrzehnte alt. Wie der Zustand ist, wie der Verbrauch ist, der da reinfließt etc., das wissen wir bei den Jahresabrechnungen. Was da aktuell passiert, wissen wir nicht. Und gerade die letzten Jahre können den Klimawandel ja nicht aufhalten. Und wir sehen gerade auch in Unterkärnten sehr starke Änderungen hier, dass wir von Wetterextreme haben. Sehr trockene Sommer. In den Gemeinden dort fährt dann im Sommer teilweise die Feuerwehr, um die Hochbehälter wieder aufzufüllen, was dazu führt, dass die Leute ihr Wasser abkochen müssen etc. Und auch nicht vorausschauend planen können. Dann haben wir wieder Hochwasser, Überschwemmungen und Hangrutschen gehabt. Zudem kommen wir eh noch kurz später. Auf alle Fälle, wir wissen nicht, wie dieses Wasserverteilungssystem aussieht. Dafür haben wir gemeinsam mit unseren Studierenden im Master ein System entwickelt, das speziell auf so kleine Gemeinden, die überhaupt keine Ressourcen haben oder fast keine Ressourcen sind, 3 Leute, die die ganze Gemeinde schupfen, die haben vom Kindergarten, Straßen und so weiter, alles unter Kontrolle zu halten und sich darum zu kümmern. Die können nicht die ganze Zeit auf ein Monitoring-System für Wasser schauen. Das heißt, die brauchen ein intelligentes System, das sie dann zum Einsatz bringt, wenn es notwendig ist. Das heißt, wir haben angefangen, diese Wasserzählerstände täglich aufzunehmen, Wasserbilanzen gemacht. Was wird aktuell in dieses System von den Hochbehältern eingebracht und was wird entnommen? Es sind dabei paar ganz, sagen wir, nette Sachen aufgetreten, die die Akzeptanz in der Bevölkerung für so ein System extrem gehoben haben. Zum Beispiel bei einem Nebengebäude war ein übermäßig hoher Wasserverbrauch. Die Amtsleiterin hat dann die Besitzerin dieses Gebäudes angerufen, gefragt, ob sie irgendein Leck oder was hat. Nein, die hat nichts, passt alles, ist nachschauen gegangen. Toilettenspülung defekt, die wäre den ganzen Winter, nachdem niemand das Gebäude über den Winter geht, durchgelaufen. Das hätte zum einen die Gemeinde viel Wasser gekostet, auf der anderen Seite die Besitzerin dort auch Geld, weil sie muss ja für das Wasser zahlen. Und solche Vorkommnisse helfen natürlich, das zu finden. Wir haben dann eine Leckage gehabt am 24. Dezember. Die Feuerwehrleute wurden aus der Mitternachtsmitte zum Einsatz gerufen und dank des Systems konnte man relativ rasch einschränken, wo dieses Leck sein wird und das konnte dann innerhalb recht kurzer Zeit behoben werden. Und auch für Prognosen etc. ist das Ganze sehr anwendungsreich. Und wenn wir jetzt diese Edge AI einbringen, im Wasserzähler. Das heißt, wir müssen keine Daten weiterliefern. Es ist keine stündliche, minütliche oder 15-minütige Überwachung notwendig, sondern nur die Daten vor Ort werden verarbeitet und nicht weitergegeben, nicht irgendwo zentral gesammelt, aber aus dem Verhalten des Wasserzählers, wie viel Wasser rausgeht, können wir entdecken, ob da gerade ein Leck oder ähnliches auftritt.
Bleibt noch die Frage, wie maschinelles Lernen in diesen verteilten Netzwerken funktioniert. Heimo Hirner vergleicht es mit dem Zusammenspiel von Rückenmark und Gehirn.
Was wir hier verfolgen, ist ein sogenannter neuromorphischer Ansatz. Das heißt, wir versuchen die Arbeitsweise unseres Hirns, Rückenmarks, Nerven nachzuahmen. Das heißt, wir haben nicht nur zentral unser Hirn tätig, sondern wir haben mehrere Schichten des Lernens. Das heißt, wir haben eine sehr kurze Schicht. Das würde ich sagen, sind die Reflexe, die wir im Körper haben. Das heißt, ich habe gelernt, wenn etwas heiß ist und meine Nerven stellen das fest, meine Sensor stellt fest, heiß, muss ich sofort zurückziehen, ohne dass ich lang darüber überlegen kann. Das macht unser Rückenmark. Das passiert am Edge. Allerdings muss ich dann für andere Situationen, zum Beispiel, wenn ich einen Schmerz habe, muss ich reagieren. Ich habe aber gelernt, dass wenn ich bei einer Ärztin bin und eine Spritze bekomme, in dem Fall nicht zucken muss oder sondern stillhalten muss. Das heißt, mein Hirn, mein Cloud Center überschreibt in dem Fall meinen Reflex. Das heißt, ich habe mehrere Schichten fürs schnelle Reagieren, fürs lokale Reagieren, ohne dass viel Daten herumgeschickt werden. Ist meine Edge AI zuständig und ich habe dann noch eine Zentrale, die großflächig über das ganze Gemeindegebiet, ich habe drei unterschiedliche Wasserversorgungsgebiete, die Koordination übernimmt. Und so kann ich, wenn ich Anomalien feststelle an der Edge, dann melde ich das weiter. Ich reagiere schnell, wenn die Anomalie aber nicht dem entspricht, was war, wird meine Zentrale, mein Hirn, dann mir die Anweisungen geben, in dem und dem Fall hast du anders zu reagieren. Das ist dann ein gemeinsames Lernen.
Für das anlassbezogene Monitoring im Wassernetz läuft die Edge-KI auf den Smart-Mietern. Aber wie funktioniert der Einsatz von Sensoren im Gelände? Und warum reicht nicht ein KI-Modell für alle Sensoren? Das zeigt das Interreg-Projekt Karamoon.
Wenn wir jetzt dann das Ganze ausdehnen, die Gemeinde ist in einem Geopark Karawanken, ist ein Interreg-Projekt Slowenien-Kärnten und dort läuft gerade das Projekt Karamoon. Ist begonnen worden, also mit der Planung dieses Projekts ist bereits begonnen worden, bevor in diesem Grenzgebiet es vor 3 Jahren zu größeren Überschwemmungen, Hangrutschungen und Ähnlichem gekommen ist. Da hat es in Slowenien einige Todesfälle gegeben. Austausch von Feuerwehren über die Grenze und so weiter war schwierig. Das heißt, das ist eins der Ziele, dass die Nachbarschaftshilfe hier effizienter funktioniert. Und im gleichen Zug wird ein Sensornetzwerk und ein sogenanntes LoRaWAN-Netz zur Kommunikation über diesen Bereich in den Karawanken verteilt. Damit sollen Überflutungen, Hangrutschungen, Felsbrüche festgestellt werden mit diesem Sensornetzwerk. Und gegebenenfalls natürlich alarmiert werden. Es geht auch in die Richtung, dass man Waldbrände und Ähnliches detektiert. Jetzt kann ich das Ganze natürlich mit einem Machine Learning Modell versorgen, die einzelnen Elemente. Nur so einfach ist es nicht. Wir haben Nordseite der Karawanken, wir haben die Südseite der Karawanken. Die einzelnen Talabschnitte laufen in unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, wir haben überall ein Mikroklima. Das heißt, dass das Lernen muss lokal angepasst werden. Ich kann nicht ein Modell für meine Sensorik über das ganze Gebiet verteilt haben. Das heißt, ich habe Grundwissen, sagen wir mal, in diesem Modell oder Grundalgorithmus, der sich dann aber den Gegebenheiten anpasst und nur Abweichungen dann nach oben weitergibt. Und so, weil ein LoRaWAN-Netzwerk ist ein Netzwerk, das extrem eben für solche batteriebetriebenen Devices konzipiert ist und nur sehr geringe Datenrate hat. Das heißt, ein laufender Austausch macht hier überhaupt keinen Sinn.
Gibt es denn auch Widerstände zu überwinden oder ist Ihnen schon mal begegnet, dass jemand sagt, na KI, das kommt man nicht ins Haus, so in etwa?
Wir kennen es alle aus der Science Fiction, aus den Romanen etc. Alles, was uns KI im Film oder in Büchern begegnet, ist immer etwas dystopisch dabei. Ich denke an Terminator und viel länger zurück Stanislaw Lem mit seinen Schwarmintelligenzen. Und die KI verselbstständigt sich dort überall. Nun habe ich hier Ressentiments und habe neue Technologien sind immer da. Wir haben auch noch den Bereich Smart Meter dabei, in dem Fall Wasserzähler, wo es schon von Haus aus die Besorgnis gibt der Überwachung, man weiß, wo etwas ist. Und genau hier setzen wir aber mit der Edge AI an, indem wir nicht die Daten alle sammeln und zentral weiterverarbeiten, sondern sie an Ort und Stelle bleibt. Das heißt, ja, ich verstehe auch die Besorgnis. Was wir in Neuhaus gesehen haben, ist, dass durch die Vorfälle, die da waren und durch die Vorteile, die die lokale Bevölkerung dadurch hatte, dass die Akzeptanz steigt.
Was erleben Sie denn so ganz grundsätzlich, wenn Ihre doch internationalen Studierenden, das ist ein sehr bunter Studiengang aus Wien, der Hauptstadt, in ein kleines Kärntner Dorf an der Grenze zu Slowenien kommen, um es zu einer Smart Village zu machen? Und was geht da auch in Ihnen vor?
Es ist sehr spannend. Es ist sehr spannend, wenn die Wiener, die Wien kennen wir, Wien ist ein Schmelztiegel, der ist auch aus vielen Ländern abstammen, dann die Dorfkultur kennenlernen. Was die Gegend ist eine Hardengegend, Buchweizen ist dort so, dass das lokale Kulturgut, auch um dem sich viel aufbaut. Das Essen ist natürlich sofort ein Punkt, worüber sich sehr gut diskutieren lässt. Die Leute haben das noch nicht gegessen, was dort vor Ort ist. Und die Denkweise, was braucht so eine kleine Gemeinde, ist in der Stadt nicht immer vorhanden. Was diese Gemeinde allerdings auch sehr speziell macht, ist, dass das größte österreichische Privatmuseum dort beheimatet ist, das Museum Leonik, und es starkes Spannungsfeld zwischen moderner Kunst, die im Ort angebracht ist, und einer traditionellen Dorflebensweise mit Akkordeonkonzerten etc., die dort auch laufend stattfinden. Das heißt, es ist ein sehr dynamisches Gebiet, von dem die Studierenden aus der Stadt sehr gut lernen können.
Heimo Hirne ist selbst in der Gegend aufgewachsen, hat eine HTL für Maschinenbau besucht und gehört zur Generation der C64 Autodidakten. Er studierte technische Physik. War es für ihn absehbar, dass er eines Tages ein IT- und KI-Forscher werden würde?
Nein, war überhaupt nicht absehbar. Wie gesagt, ursprünglich aus dem Maschinenbau, wo sehr stark, wo man die Dinge angreifen kann. Dachte ich dann, ich kann das und habe mich der Physik zugewidmet und bin in die große Stadt, vom Dorf in die große Stadt gezogen, um besser zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Habe in dieser Zeit angefangen, sehr stark auch mich natürlich mit Computer zu beschäftigen, habe dann aber gedacht, das ist nichts für mich. Physik ist mir, Computer sind ein Tool und ich werde mich nicht zu tief damit beschäftigen. Ich will die Basics wissen, wie sie funktionieren etc., aber Informatik, so als Zusatzstudium machen wir nicht. Man kommt ihm aber nicht aus. Ich bin dann, nachdem ich in der optischen Entwicklung war, reingeschlittert in die Softwareentwicklung quasi, die ein wesentlich spannenderes Feld sind, als ich ursprünglich gedacht habe. Die Lösungen, die man damit bauen kann und in neuerer Zeit natürlich durch die starken Veränderungen, die wir jetzt mit KI auch haben.
Könnte jetzt dieses Feld, in dem Sie arbeiten, die Edge-KI, die KI für den Feldeinsatz, wie wir sie kurz getauft haben, könnte das etwas sein, wo Europa einen Schwerpunkt setzt, wo Europa die Nase vorne hat und auch mit dieser datensensiblen, gendergerechten, ökologischen, ethischen Gestaltung?
Definitiv. Wir sehen es laufend. Gerade hat OpenAI wieder eine neue Version von ChatGPT rausgebracht. Das heißt, wir als Europäer hecheln hier etwas hinterher. Und das kommt natürlich auch daher, dass Urheberrechte sind bis heute noch nicht geklärt. Der Zugriff auf unsere Daten hier, ich würde fast sagen, schamlos, ohne irgendwelche Urheberrechte zu berücksichtigen, sowohl von fernöstlicher als auch von amerikanischer Seite durchgeführt wird. Und in Europa haben wir hier Beschränkungen. Und wir sind, wie gesagt, etwas, ja, ich glaube nicht, dass wir das noch aufholen werden können. Die EU setzt auch sehr stark jetzt auf dieses Thema Edge AI und Neuromorphic Computing. Und hier können wir, sehe sehr stark den Fokus auf Large Language Modelle in den USA und China. Hier haben wir Grund, den wir wettmachen können, aufholen können und hier auch führend werden können oder sein könnten in der Zukunft.
Wenn ich Sie jetzt frage, worin liegt die gesellschaftliche Bedeutung dessen, was Sie tun oder vielleicht auch der Anwendungen, die Sie da entwickeln, was würden Sie da für sich ins Feld führen?
Wir haben mit weniger Ressourcen größere Aufgaben zu bewerkstelligen. Wir sehen uns beispielsweise dem Klimawandel vor uns immer größere Wand aufbauen, wo wir Lösungen finden müssen. Wir haben allerdings Bevölkerungsrückgang in den kleinen Gemeinden. Wir haben weniger Ressourcen, wir haben weniger finanzielle Mittel. Wie es um den Staatshaushalt und den Gemeindehaushalt aussieht, wissen wir ja alle. Das heißt, wir brauchen Lösungen hier. Ich sage jetzt nicht, Technologie wird die einzige Lösung sein, aber wir müssen mit der Technologie Leute unterstützen. Und das haben wir, denke ich, mit dem Projekt in Neuhaus-Sucher schon gezeigt, wie wir das machen können. Wir werden noch stärker in Richtung Prognosen gehen, dass wir vorzeitig Maßnahmen setzen können, so dass zum Beispiel in dem Sommer, wo, wie ich erwähnt habe, die Feuerwehren in den Nachbargemeinden gefahren sind, um die Hochbehälter aufzufüllen, war das in Neuhaus nicht notwendig. Das heißt, wir müssen mit unseren Ressourcen haushalten und in die Richtung versuchen wir zu unterstützen. Auch das Projekt mit den Nebenstrecken ist ein solches Projekt.
Was ist jetzt für Sie persönlich das Faszinierende an Ihrem Forschungsfeld? Was mögen Sie vielleicht auch an diesem sich stetig verändernden Umfeld technischer Entwicklungen?
Ich liebe es, Neues zu machen, Neues auszuprobieren und Neues zu lernen. Und es ist so viel möglich mit diesen Technologien. Und der Vorteil, den wir an der Hochschule gegenüber Firmen haben, wir sind in erster Linie nicht gewinnorientiert, sondern wir können Dinge ausprobieren. Und wir haben dermaßen engagierte Studierende, die Sachen ausprobieren wollen und auch neue Ideen haben. Und die auch mit umzusetzen, macht es extrem spannend.
Herr Hirner, danke für das Gespräch. probieren und studieren. Beides geht am Forschungszentrum AI, Software und IT Security der Hochschule Campus Wien. Datensichere, energiesparende und ethische KI-Lösungen werden hausintern zum Beispiel auch mit den Fachbereichen Gesundheitswissenschaft oder nachhaltige Gestaltung entwickelt. Mit Edge-KI-Lösungen für die smarte Verwaltung in einer kleinen Gemeinde oder die Mobilität auf Nebenstrecken kann jedenfalls auch mit wenig Ressourcen viel bewegt werden.